Das Buch Das Leben Jesu. Jesu Geburt und Jugendzeit. Kapitel 1. Gott mit uns.
Sie werden seinen Namen Immanuel heißen.
Das ist verdolmetscht, Gott mit uns. Die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes strahlte in dem Angesicht Jesu Christi. Von Ewigkeit an war der Herr Jesus eins mit dem Vater. Er war.
Das Ebenbild Gottes.
Das Ebenbild seiner Größe und Majestät.
Der Abglanz seiner Herrlichkeit.
Er kam auf die Erde, um diese Herrlichkeit zu bezeugen, in diese sündendunkle Welt, um das Licht der Liebe Gottes zu offenbaren, um
Gott mit uns
zu sein. Deshalb wurde auch von ihm geweissagt:
Sie werden seinen Namen Immanuel heißen.
Durch sein Leben mitten unter uns sollte Jesus das Wesen Gottes den Menschen und den Engeln kundtun. Er war das Wort Gottes. Durch ihn wurden Gottes Gedanken vernehmbar gemacht. In seinem hohen priesterlichen Gebet sagt Jesus:
Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, damit die Liebe, mit der du mich liebst, sei in ihnen und ich in ihnen.
Doch diese Offenbarung wurde nicht nur seinen erdgeborenen Kindern geschenkt, vielmehr ist unsere kleine Welt zugleich das Lehrbuch für das Weltall. Gottes wunderbares Gnadenziel, das Geheimnis seiner erlösenden Liebe, ist das Thema,
das auch die Engel gelüstet zu schauen.
Und sie werden sich damit die ganze Ewigkeit hindurch beschäftigen. Die Erlösten wie auch die ungefallenen Wesen werden in dem Kreuz Christi ihre Wissenschaft und ihr Lied erblicken. Dann werden sie erkennen, dass die Herrlichkeit, die vom Antlitz Jesu widerstrahlt, der Abglanz seiner aufopfernden Liebe ist. Im Lichte Golgathas wird es deutlich, dass das Gesetz der entsagenden Liebe das auf Erden und im Himmel gültige Lebensgesetz ist, dass die Liebe, die nicht das ihre sucht, dem Herzen Gottes entspringt und dass in dem,
der sanftmütig und von Herzen demütig war,
sich das Wesen dessen zeigt,
der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann.
Am Anfang offenbarte sich Gott in einem jeden Schöpfungswerk. Christus war es, der die Himmel ausbreitete und auch den Grund der Erde legte. Seine Hand wies den Welten im Universum ihren Platz an und formte die Blumen auf dem Felde. Von ihm heißt es:
Der du die Berge festsetzest in deiner Kraft. Sein ist das Meer und er hat es gemacht.
Er war es, der die Erde mit Schönheit und die Lüfte mit Gesang erfüllte und auf jedes seiner Schöpfungswerke auf Erden, in den Lüften und am Himmel schrieb er die Botschaft von der Liebe des Vaters. Die Sünde hat zwar das vollkommene Werk Gottes verdorben, die göttliche Handschrift aber ist an ihm erhalten geblieben. Selbst heute noch kündet die Schöpfung von der Herrlichkeit und Güte Gottes. Nichts, abgesehen von dem selbstsüchtigen Herzen der Menschen, lebt für sich selbst. Jeder Vogel in den Lüften, jedes Tier auf der Erde dient einem anderen Leben. Jedes Blatt im Walde, jeder bescheidene Grashalm erfüllt einen Dienst. Jeder Baum und Strauch, ja, jedes Blatt, gibt von jener Lebenskraft weiter, ohne die weder Mensch noch Tier leben könnte. Und auch Mensch und Tier ihrerseits dienen dem Leben von Baum, Strauch und Blatt. Durch ihren Duft und ihre Schönheit werden die Blumen der Welt zum Segen. Die Sonne verströmt ihr Licht und schenkt dadurch tausend Welten Freude. Selbst der Ozean, der Ursprung aller Quellen und Flüsse, nimmt die Ströme aller Länder wieder in sich auf. Doch er nimmt nur, um erneut zu schenken. Die Dunstschleier, die von ihm aufsteigen, fallen als Regen auf die Erde nieder, damit sie neue Lebenskeime hervorbringe. Die heiligen Engel freuen sich, wenn sie schenken können, wenn sie gefallenen, sündhaften Menschen Liebe darbieten und unermüdlich über sie wachen können. Himmlische Wesen werben um die Herzen der Menschen und bringen himmlisches Licht in diese dunkle Welt. Durch geduldiges und sanftes Wirken beeinflussen sie das Gemüt, um verlorene Menschen in die Gemeinschaft mit Christus zu führen, die viel fester ist, als sie es sich vorstellen können. Doch wenden wir uns von all diesen geringeren bildlichen Darstellungen ab, dann schauen wir Gott in Jesus Christus. Sehen wir auf Jesus, dann erkennen wir, dass Schenken zur Herrlichkeit Gottes gehört. Jesus sagt von sich,
dass ich nichts von mir selber tue. Der Vater, von dem alles Leben kommt, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Ich suche nicht meine Ehre, sondern die Ehre dessen, der mich gesandt hat.
Diese Worte erläutern den erhabenen Grundsatz, auf dem das Leben des Alls beruht. Christus erhielt alles von Gott, er nahm aber lediglich, um seinerseits zu schenken. So wird auch in den himmlischen Vorhöfen verfahren. Das gilt auch für Jesu Dienst für alle Geschöpfe. Durch den geliebten Sohn wird das Leben des Vaters allen zuteil. Über den Sohn kehrt es als Lobpreis und fröhlicher Dienst wieder zum Vater zurück. Eine Flut der Liebe gleichsam, die zum erhabenen Ursprung aller Dinge zurückströmt. Durch Christus wird somit der Kreislauf des Segens geschlossen. Das Wesen des Gebers aller Dinge und das Gesetz des Lebens enthüllt. Dieses Gesetz wurde ausgerechnet im Himmel übertreten. Die Sünde entsprang der Selbstsucht. Luzifer, der schirmende Cherub, wollte der Erste im Himmel sein. Er trachtete danach, die himmlischen Wesen zu beherrschen, sie dem Schöpfer abspenstig zu machen und ihre Huldigung für sich zu gewinnen. Deshalb verleumdete er Gott und schrieb ihm den Wunsch nach Selbsterhöhung zu. Die eigenen üblen Wesenszüge versuchte er dem liebenvollen Schöpfer anzudichten. So täuschte er Engel und Menschen. Er verleitete sie, an Gottes Wort zu zweifeln und seiner Güte zu misstrauen. Weil Gott ein Gott der Gerechtigkeit und furchterregender Hoheit ist, veranlasste Satan sie, ihn für hartherzig und unversöhnlich zu halten. Dadurch verführte er die Menschen, sich seiner Rebellion gegen Gott anzuschließen. Eine Nacht der Leiden brach damit über unsere Erde herein. Durch das Missverstehen der Absichten Gottes wurde die Welt verfinstert. Damit die dunklen Schatten erhellt und die Schöpfung zu Gott zurückgeführt würde, musste Satans trügerische Macht vernichtet werden. Das aber konnte nicht durch Gewaltanwendung geschehen. Gewaltausübung steht den Grundsätzen der Herrschaft Gottes entgegen. Er erwartet lediglich einen Dienst aus Liebe. Sie aber kann man weder befehlen noch durch Machteinsatz oder Amtsgewalt erzwingen. Nur Liebe erzeugt Gegenliebe. Gott erkennen heißt ihn lieben. der Gegensatz seines Charakters zu dem Charakter Satans musste deshalb geoffenbart werden. Nur einer im ganzen Universum konnte dies tun. Nur er, der die Höhe und Tiefe der Liebe Gottes kannte, konnte sie auch verkünden. Über der dunklen Erdennacht sollte die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen,
voller Heil unter ihren Flügeln.
Der Erlösungsplan wurde nicht nachträglich erdacht und kam nicht nach Adams Fall zustande. Er war vielmehr
die Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen geblieben war.
Er legte die Grundsätze dar, auf denen von Ewigkeit her Gottes Thron ruhte. Gott und Christus hatten von Anbeginn an vorausgesehen, dass Satan von ihnen abfallen und den Menschen durch die Macht des Betruges in den Fall hineinziehen werde. Gott hat die Sünde nicht gewollt. Er hatte sie aber kommen sehen und für diesen schrecklichen Notfall bereits seine Vorkehrungen getroffen. So sehr liebte er die Welt, dass er beschloss, seinen eingeborenen Sohn dahin zu geben,
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Satan hatte gesagt,
ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und gleich sein dem Allerhöchsten.
Von Christus dagegen heißt es,
er war wie Gott, aber er betrachtete diesen Vorzug nicht als unaufgebbaren Besitz. Aus freiem Entschluss gab er alles auf und wurde wie ein Knecht. Er kam als Mensch in die Welt und lebte wie ein Mensch.
Diese Tat war ein freiwilliges Opfer. Jesus hätte an der Seite des Vaters bleiben. Er hätte an der Herrlichkeit des Himmels und der Huldigung der Engel festhalten können. Doch aus eigenem Antrieb legte er die königliche Macht in die Hände des Vaters zurück und stieg vom Thron des Universums herab, damit er Licht zu denen bringen würde, die im Dunkeln sind, und Leben zu den Verdammten. Vor fast 2000 Jahren erschallte im Himmel vom Throne Gottes ausgehend eine Stimme von geheimnisvoller Tragweite.
Siehe, ich komme! Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Siehe, ich komme! Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue, Gott, deinen Willen.
Diese Worte künden von der Erfüllung des Planes, der von Ewigkeit an verborgen war. Christus stand im Begriff, auf unserer Erde zu erscheinen und Mensch zu werden. Deshalb sagt er auch,
einen Leib hast du mir bereitet.
Wäre er in der Herrlichkeit erschienen, die er bei dem Vater vor der Schöpfung der Welt besaß, dann hätten wir das Licht seiner Gegenwart nicht ertragen können. Damit wir ihn anschauen konnten, ohne vernichtet zu werden, wurde seine Herrlichkeit verhüllt. Seine Göttlichkeit lag unter dem Schleier der menschlichen Natur verborgen. Die unsichtbare Herrlichkeit wurde sichtbar in menschlicher Gestalt. Dieser erhabene Plan war in Ur- und Sinnbildern vorgedeutet worden. Der brennende Busch zum Beispiel, in dem Christus dem Mose erschien, offenbarte Gott. Zum Sinnbild für die Darstellung der Gottheit wurde ein armseliger Busch gewählt, der offensichtlich keinerlei Anziehungskraft hatte. Dennoch verhüllte er den Unendlichen. Der barmherzige Gott verbarg seine Herrlichkeit unter einer recht bescheidenen Erscheinungsform, damit Mose ihn schauen und dennoch weiterleben konnte. Mit Israel war Gott bei Tag durch die Wolkensäule und bei Nacht durch die Feuersäule verbunden. So offenbarte er den Menschen seinen Willen und ließ ihnen seine Gnade zuteilwerden. Gottes Herrlichkeit wurde abgemildert und seine Majestät verhüllt, damit die schwache Sehkraft des Menschen sie wahrnehmen konnte. Genauso sollte Christus im nichtigen Leib unserer menschlichen Gestalt erscheinen. Nach dem Urteil der Welt verfügte er über keine Schönheit, die ihn angenehm gemacht hätte. Dennoch sollte er Gott, das Licht des Himmels und der Erde, verkörpern. Seine Herrlichkeit war verhüllt und seine Erhabenheit und Majestät waren verborgen, damit er den mühseligen und versuchten Menschen recht nahe kommen konnte. Durch Mose befahl Gott den Israeliten:
Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne.
In diesem Heiligtum, mitten unter seinem Volk, ließ er sich nieder. Während der gesamten beschwerlichen Wüstenwanderung war das Sinnbild seiner Gegenwart stets bei ihnen. Ebenso schlug Christus seine Hütte inmitten der Wohnstadt der Menschen auf. Er errichtete sein Zelt gleichsam neben unseren Zelten, um unter uns wohnen und uns mit seinem göttlichen Wesen und Leben vertraut machen zu können.
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Seit Christus kam, um unter uns zu weilen, wissen wir, dass Gott mit unseren Versuchungen vertraut ist und mit unseren Leiden mitempfindet. Jeder Nachkomme Adams kann nun begreifen, dass unser Schöpfer die Sünder liebt. In jedem Gnadenerweis, in jeder Freudenverheißung, in jeder Liebestat, in jedem Lockreiz, der vom Leben des Heilandes auf Erden ausgeht, erkennen wir den
Gott mit uns.
Satan stellt Gottes Gesetz der Liebe als ein Gesetz der Selbstsucht dar. Er behauptet, es sei unmöglich, seinen Vorschriften zu gehorchen. Den Fall des ersten Elternpaares mit allem Leid, das daraus hervorging, lastet er dem Schöpfer an und verführt die Menschen dazu, in Gott, den Urheber der Sünde, des Leides und des Todes, zu sehen. Jesus sollte diesen Betrug aufdecken. Als Mensch wie wir sollte er ein Beispiel an Gehorsam geben. Deshalb nahm er unsere menschliche Natur an und machte unsere Erfahrungen.
Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden.
Falls wir etwas erdulden müssten, was Jesus nicht zu erdulden brauchte, würde Satan dies so deuten, als reiche die Kraft Gottes nicht für uns aus. Deshalb auch wurde Jesus versucht, allenthalben gleich wie wir. Er ertrug jede Versuchung, der auch wir ausgesetzt sind, und er benutzte zu seinen Gunsten keine Kraft, die nicht auch uns uneingeschränkt angeboten wird. Als Mensch trat er der Versuchung entgegen und überwand sie mit der Kraft, die ihm von Gott verliehen wurde. Er sagt:
Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen.
Als er von Ort zu Ort zog, Gutes tat und die vom Satan Gepeinigten heilte, da öffnete er den Menschen das Verständnis für das Gesetz Gottes und für die Art seines Dienstes. Sein Leben bezeugt, dass es auch uns möglich ist, dem Gesetz Gottes zu gehorchen. Durch sein Menschsein kam Christus der Menschheit nahe. Durch seine Göttlichkeit blieb er mit dem Throne Gottes verbunden. Als Menschensohn gab er uns ein Beispiel des Gehorsams. Als Sohn Gottes schenkte er uns die Kraft zu gehorchen. Christus war es gewesen, der aus dem Busch auf dem Berge Horeb zu Mose gesprochen hatte.
Ich bin der Ich Bin. So sollst du zu den Kindern Israel sagen: Ich bin, der hat mich zu euch gesandt.
Das war die Bürgschaft für die Befreiung Israels. Als er nun in menschlicher Gestalt zu uns kam, erklärte er sich als der
Ich bin.
Das Kind in Bethlehem, der bescheidene, demütige Heiland, ist Gott, offenbart im Fleisch. Zu uns sagt er:
Ich bin der gute Hirte. Ich bin das lebendige Brot. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin.
Das ist die Beteuerung jeder Verheißung.
Ich bin.
Habt deshalb keine Furcht.
Gott mit uns.
Das sichert uns Befreiung von der Sünde zu und die Kraft, dem Gesetz Gottes zu gehorchen. Als Christus sich demütigte und menschliche Gestalt annahm, offenbarte er einen Charakter, der dem Satans entgegengesetzt ist. Ja, er ging den Weg der Demütigung sogar noch weiter.
Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz.
Wie der hohe Priester die prächtigen Priestergewänder ablegte und im weißen Leinenkleid des einfachen Priesters seinen Dienst versah, so nahm Christus die Gestalt eines Dienenden an und brachte ein Opfer dar, sich selbst Priester und Opfer zugleich.
Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten.
Christus wurde so behandelt, wie wir es verdient haben. Damit wollte er erreichen, dass uns die Behandlung zuteil würde, die eigentlich ihm zukam. Er wurde um unserer Sünde willen, an der er keinen Teil hatte, verdammt, damit wir durch seine Gerechtigkeit, an der wir keinen Teil haben, gerechtfertigt würden. Er erlitt den Tod, den wir hätten erleiden müssen, damit wir sein Leben empfangen konnten.
Durch seine Wunden sind wir geheilt.
Durch sein Leben und Sterben hat Christus mehr erreicht als nur die Rettung aus dem durch die Sünde verursachten Untergang. Satan hatte eine ewige Trennung zwischen Gott und Mensch erreichen wollen. Durch Christus aber werden wir enger mit Gott verbunden, so, als hätten wir niemals gesündigt. Dadurch, dass er unser Wesen annahm, hat sich der Heiland unlöslich mit uns Menschen verbunden. Für alle Ewigkeit gehört er zu uns.
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab.
Er gab ihn nicht nur, damit er unsere Sünden tragen und für uns als Opfer sterben sollte. Er schenkte ihn dem gefallenen Menschengeschlecht, um uns seiner unwandelbaren Friedensgesinnung zu versichern, ließ Gott seinen eingeborenen Sohn Mensch werden, damit er für immer Mensch bliebe. Das ist das Unterpfand dafür, dass Gott seine Verheißung auch erfüllen wird.
Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter.
Durch seinen Sohn nahm auch Gott menschliche Natur an, die er damit in den Himmel aufnahm. Der Menschensohn hat Anteil an der Herrschaft über die Welt. Als Menschensohn heißt er
Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst.
Der
Ich Bin
ist der Mittler zwischen Gott und Mensch und legt seine Hände auf beide. Er,
der da ist heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert, schämt sich nicht, uns Brüder zu heißen.
Durch Christus wird die Familie auf Erden mit der des Himmels verbunden. Der in die Herrlichkeit aufgenommene Christus ist unser Bruder. Der Himmel ist eingeschlossen in die menschliche Natur und menschliches Wesen seinerseits entfaltet sich im Herzen dessen, der die unendliche Liebe ist. Gott sagt von seinem Volk:
Wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen, denn wie groß ist seine Güte und wie groß ist seine Huld.
Die Erhöhung der Erlösten wird zu einem ewigen Zeugnis der Gnade Gottes werden.
In den kommenden Zeiten
wird er
den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus
erweisen,
auf das kund würde den Mächten und Gewalten im Himmel die mannigfaltige Weisheit Gottes. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn.
Durch Christi Erlösungstat steht Gottes Herrschaft gerechtfertigt da. Der Allmächtige wird als ein Gott der Liebe geoffenbart. Satans Anschuldigungen sind widerlegt, sein Wesen entlarvt. Niemals wieder kann es zu einem Aufruhr kommen und nie wieder wird die Sünde Eingang in die Schöpfung finden. Für alle Ewigkeit sind die Geschöpfe vor Abfall geschützt. Christi Opfer aus Liebe hat die Bewohner der Erde und des Himmels unauflöslich mit ihrem Schöpfer verbunden. Das Erlösungswerk wird vollständig sein. Dort, wo einst die Sünde herrschte, wird die Gnade Gottes überreich vorhanden sein. Die Erde, die Satan als sein Eigentum beansprucht, soll nicht nur losgekauft, sondern erhöht werden. Unserer kleinen Welt, die unter dem Fluch der Sünde der einzige dunkle Fleck in Gottes herrlicher Schöpfung war, soll mehr als allen anderen Welten im Universum Ehre erwiesen werden. Hier, wo einst der Sohn Gottes unter den Menschen Wohnung nahm, wo der König der Herrlichkeit lebte, litt und starb, soll dereinst
die Hütte Gottes bei den Menschen
stehen, wenn er alles neu gemacht haben wird.
Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein.
Wenn die Erlösten in der Ewigkeit im Lichte des Herrn wandeln, werden sie ihn für seine unaussprechliche Gabe preisen, für Immanuel.
Gott mit uns.